Himmlischer Vater, wir preisen deinen wunderbaren Namen. Wie wunderbar es ist, dich anzubeten, ja, in der Gemeinde, mit der Gemeinde. Herr Jesus Christus, du bist der Herr der Gemeinde und wir danken dir, dass wir wieder vorgebetet das Vorrecht haben, zusammenzukommen in deinem Namen. Und wir bitten dich für Segen. Lass dein Wort frei laufen und bitte lass auch dein Geist wirken in dem Herzen und Gedanken jedes Einzelnen. Amen. Lass uns unsere Bibeln aufschlagen in 1. Petrusbrief. So. 1. Petrus. Und wir werden jetzt weitermachen, wo wir letztes Mal geblieben sind. Und zwar, unser Abschnitt heute ist von Vers 10 bis Vers 12. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 10 bis 12. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordene Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Petrus hat bisher viel gesagt. Das haben wir in den vorherigen Versen letztes Mal betrachtet. Er hat von Hoffnung gesprochen, von einem unvergänglichen Erbe, von Gottes Bewahrung, von Prüfungen, von Liebe zu Christus, von unaussprechlicher Freude. Man könnte denken, das genügt. Aber Petrus hört nicht auf. Er geht noch tiefer, er geht noch weiter. Und warum tut er das? Weil er will, dass Christen begreifen, wie groß das ist, was sie besitzen. Nicht nur du bist gerettet, sondern deine Errettung steht im Zentrum von Gottes Heilsplan. Sie ist nicht ein Nebenthema, nicht eine Randnotiz, nicht ein kleines Kapitel in Gottes Ratschluss. Sie ist der Mittelpunkt. Und um das klar zu machen, richtet Petrus unseren Blick weg von uns und hinein in die große Bühne der Heilsgeschichte. Er zeigt uns zwei Gruppen: die Propheten der Vergangenheit und die Engel des Himmels. Die einen lebten vor Christus, die anderen stehen vor Gott, Gottes Thron. Und beide schauen auf dasselbe. Nicht auf Politik, nicht auf Weltgeschichte, nicht auf Reiche und Mächte, sondern auf deine und meine Errettung. Auf das schauen sie. Das muss man verstehen. Dein Heil ist nicht klein, nicht privat, nicht unbedeutend. Es ist Teil dessen, was Propheten suchten und Engel bestaunen. Und wenn Petrus das sagt, dann sagt er es nicht, um dich zu beeindrucken. Er möchte dich wachrütteln. Vielleicht ist dir deine Rettung vertraut geworden. Vielleicht ist das Evangelium für dich selbstverständlich. Petrus sagt, Schau noch einmal hin. Was du besitzt, ist größer, als du denkst. Lass uns den Vers 10 nochmal betrachten. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordene Gnade geweissagt haben. Er beginnt mit einem Weckruf. Er sagt nicht, die Propheten haben darüber gesprochen. Er sagt, sie haben gesucht, sie haben nachgeforscht. Nicht oberflächliche Interesse, nicht religiöse Routine, nicht akademische Neugier. Sie wollten verstehen, sie wollten begreifen. Sie wollten wissen, was Gott tun würde. Diese Männer Gottes lebten mit einer heiligen Spannung. Sie sahen Verheißungen, sie hörten Worte vom kommenden Messias, sie redeten von Gnade, aber sie sahen die Erfüllung nicht. Hebräer 11 spricht darüber. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen. Von Ferne. Was sie aus der Ferne sahen, ist ihr nahe gebracht worden. Was sie erwarteten, ist ihr verkündigt worden. Und Petrus betont, die von der euch zuteil gewordene Gnade geweissagt haben. Euch. Das ist entscheidend. Die Gnade, von der sie sprachen, ist dir zuteil geworden. Nicht nur angekündigt, nicht nur verheißen, gegeben. Matthew Henry schreibt zu diesem Vers: Die Propheten forschten eifrig nach der Gnade, die kommen sollte. Sie wussten, dass sie von großer Bedeutung war, auch wenn sie ihre volle Klarheit noch nicht besaßen. Und das ist der Punkt. Sie predigten von einer Gnade, die sie selbst nicht in ihrer Fülle erlebten. Sie dienten einer Zukunft, die sie nicht sehen würden. Und du lebst in dieser Zukunft. Hier liegt genau die Gefahr. Man kann sich an Gnade gewöhnen. Was dich früher erschüttert hat, wird vertraut. Was dich früher dankbar machte, wird normal. Was dich früher zum Staunen brachte, wird selbstverständlich. Du hörst vom Kreuz und dein Herz bleibt ruhig. Du hörst vom Blut Christi und es bewegt dich kaum. Wir haben davor über das Blut Christi auch gesungen. Aber Petrus sagt, die Propheten suchten mit innerer Unruhe, mit geistlicher Sehnsucht. Und du? Wann hast du zuletzt über deine Errettung gestaunt? Nicht über eine Formulierung oder eine schöne Predigt, sondern über die Tatsache, du bist begnadigt. Und diese Gnade ist größer, als du denkst. Sie umfasst nicht nur Vergebung, sie umfasst deine volle Annahme, deine Stellung, deine Zugehörigkeit. Ihr wisst, wie begeistert Petrus war. Epheser Kapitel 3, dass die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Sagt er laut und deutlich. Das ist zum Staunen. Du stehst nicht am Rand, du bist Miterbe. Und das war nicht selbstverständlich. Selbst Petrus musste lernen, dass Gott die Person nicht ansieht. Apostelgeschichte 10. Deine Errettung ist kein Zufall. kein Nebenprodukt, sie ist Teil eines lange vorbereiteten Plans. Wenn du also denkst, das kenne ich alles schon, dann sagt Petrus, werde neu wach. Römer 11. In Römer 11 lesen wir, du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmutig, sondern fürchte dich. Du stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmutig, sondern fürchte dich. Nicht ängstlich, aber ehrfurchtig. Deine Errettung ist nicht selbstverständlich, auch wenn sie dir vertraut ist. Sie ist kostbar, weil Generationen sie ersehnt haben. Sie ist groß, weil Gott sie vorbereitet hat. Sie ist Gnade, weil du sie nicht verdient hast. Und vielleicht ist genau das dein Problem. Du hast dich daran gewöhnt, dass Gott gnädig ist. Aber Gnade bleibt ein Wunder. Und Petrus ruft dich heute nicht zu mehr Aktivität, sondern zu neuem Staunen. Das tat Petrus natürlich mit den Geschwistern von damals, aber durch Gottes Wort werden wir alle dazu aufgerufen. Lass uns zum Vers 11 gehen. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Petrus geht noch tiefer. Er spricht nicht mehr nur von Staunen der Propheten, er spricht vom Inhalt ihrer Botschaft. Und dieser Inhalt lässt sich in zwei Worte zusammenfassen. Leiden und danach Herrlichkeit. Nicht umgekehrt. Nicht Herrlichkeit zuerst, nicht Triumph ohne Kreuz, sondern Leiden, dann Herrlichkeit. Das ist keine menschliche Idee, das ist göttliche Ordnung. Petrus sagt, der Geist, der in den Propheten wirkte, war der Geist des Christus. Habt ihr das gesehen? Der Geist des Christus wirkte nicht einfach auf den Propheten, in den Propheten. Noch bevor Jesus in Bethlehem geboren wurde, war sein Weg bereits festgelegt. Nicht nur Krippe, nicht nur Wunder, nicht nur König, sondern Kreuz. Jesaja 53 spricht davon. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Das war kein Missverständnis der Geschichte. Das war Gottes Plan. Jesaja 53, hunderte von Jahren davor, war geweissagt. Und Petrus schreibt das an Christen, die selbst leiden. Er sagt ihnen nicht, euer Leid ist ein Ausrutscher. Er sagt nicht, irgendetwas ist schiefgelaufen. Er sagt, euer Weg passt genau in Gottes Plan. Wenn du leidest, dann bist du nicht aus dem Rhythmus gefallen. Du läufst nicht neben Gottes Wille. Du gehst einen Weg, den Christus selbst gegangen ist. Jesus sagt in Lukas 24, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Dieses musste ist entscheidend. Musste das nicht so sein. Es war notwendig. Nicht zufällig, nicht tragisch, nicht ungewollt. Notwendig. Nicht, weil Gott grausam ist, sondern weil Erlösung durch das Kreuz geht. Ich weiß noch, wo ich zum Glauben kam. Das war die Hauptbotschaft. Da war ein Evangelist, ein Missionar vorne, der hat verkündigt. Ich hatte schon mehrmals, also ich war schon mehrmals in der Kirche gewesen, mehrmals in der Gemeinde, in der Freikirche gewesen auch. Ich war in diesem Augenblick auch in der Freikirche, ja. Und auf einmal hat dieser Mann erklärt, der einzige Weg ist durch dieses Kreuz. Es gibt keinen anderen Weg. Der einzige Weg ist der Herr Jesus Christus und sonst kein anderer. Und er musste leiden, um danach in die Herrlichkeit einzugehen. Und wenn das für den Sohn Gottes gilt, warum sollte es für die Kinder Gottes anders sein? Wir müssen keine Erlösung bewirken, das hat der Herr gemacht. Aber er hat bestimmt, dass wir mit ihm leiden. Und das ist der Punkt. Lieber Bruder, liebe Schwester, dein Leiden ist kein Beweis gegen Gottes Plan. Es kann ein Beweis dafür sein. Paulus sagt in Römer 8, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Er gibt das so als ein Indikator von jemandem, der dem Herrn gehört. Man leidet mit Christus. Und genauso wie man mit Christus leidet, wird man mit Christus verherrlicht werden. Leiden und Herrlichkeit gehören zusammen. Nicht jedes Leiden ist gleich, nicht jedes Leiden hat dieselbe Ursache, aber kein Leiden eines Christen ist bedeutungslos. 2. Korinther 4, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. Könnt ihr so reden über eure Bedrängnisse? Schnell vorübergehend und leicht. Verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Bedrängnis, Leiden, verschafft Herrlichkeit. Das heißt nicht, dass dein Schmerz leicht ist. Es heißt, dass er im Vergleich zur kommenden Herrlichkeit klein ist. Petrus verherrlicht das Leiden nicht, er nennt es immer noch Leiden. Er nennt es beim Namen. Er weiß, dass es schwer ist, er weiß, dass es weh tut, aber er nimmt ihm die letzte Deutungshoheit. Das Leiden schreibt nicht das letzte Kapitel. Die Herrlichkeit tut es. Bei Christus kam nach dem Kreuz die Auferstehung. Nach der Dornenkrone die Krone der Herrlichkeit. Und dein Leben ist mit Christus verbunden. Also, wenn du leidest, frag nicht nur, warum ich? Frag, was tut Gott in diesem größeren Plan? Du siehst vielleicht nur den Moment. Gott sieht die Linie von den Propheten über das Kreuz bis zur Herrlichkeit. Und du stehst mitten in dieser Linie. Das ist kein billiger Trost, das ist biblische Realität. Dein Leiden ist nicht das Ende. Herrlichkeit kommt. Und Gott verliert keinen seinen Wege aus der Hand. So, lass uns den Vers 12 anschauen. Immer noch geht es um die Propheten. Ich denke, zwei würde reichen. Ich sage, okay, danke. Ihnen, den Propheten, wurde geoffenbart, von Gott, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist. Die Propheten wussten, sie predigen nicht für sich selbst. Sie sahen Verheißungen, sie hörten Gottes Stimme, sie verkündigten kommenden Gnade, aber sie lebten nicht in der Erfüllung. Gott zeigte ihnen, ihr dient einer späteren Generation. Ihr dient denen, die einmal in Christus die Erfüllung sehen werden. Das müssen wir verstehen. Das musst du verstehen. Die Geschichte der Offenbarung läuft auf dich zu. Nicht, weil du wichtiger wärst, nicht, weil du würdiger wärst, sondern weil Gott es so bestimmt hat. Jesus sagt in Matthäus 13, Vers 17, viele Propheten und Gerechten haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Sie haben es begehrt. Sie haben es begehrt und haben es nicht gesehen. Sie sahen von ferne, du siehst Erfüllung. Sie redet in Verheißungen, du lebst in Verwirklichung. Das verändert die Perspektive. Wenn du dich klein fühlst, wenn du denkst, dein Leben sei unbedeutend, wenn dein Glaube dir unscheinbar vorkommt, dann sagt Petrus, du stehst dort, wo Propheten hin seien. Sie dienten, aber sie dienten uns. Das ist Demut. Das ist Hingabe. Sie wussten ihr Platz. Sie nahmen es an von Gott. Und sie dienten uns. Sie mussten akzeptieren, dass sie säen, aber nicht ernten. Und wir müssen verstehen, dass wir ernten, was andere vorbereitet haben. Ich meine, bist du bewusst, was das bedeutet? Da ist nicht einfach, oh, ich bin zum Glauben gekommen. Da ist eine riesige Arbeit dahinter. Über Jahrhunderten ist eine riesige Arbeit dahinter, damit du zum Glauben kommst. Wir können auch heute denken an Missionaren. Viele von ihnen sterben, ohne die Früchte zu sehen. Sie dienen eine spätere Generation. Sie haben keine Ahnung, was sie bewirkt haben. Wenn wir denken an Äquator oder unter den Aukas und so weiter, ja, was? Da stirbt jemand dann, da geben fünf junge Leute ihr Leben und dann, sie sehen nichts davon, sie wissen nichts davon, aber sie haben gesät. Genauso mit den Propheten. Petrus sagt weiter, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Das Evangelium, das du gehört hast, ist nicht eine religiöse Idee, nicht eine Tradition, nicht kulturelles Christentum. Es ist Offenbarung. Propheten kündigten es an. Aposteln bezeugten es, der Heilige Geist bestätigte es. Seht ihr das im Text? Ich wiederhole, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben. Das sind die Apostel. Die Apostel verkündigten das, was die Propheten gesagt haben. Sie lehrten uns das Evangelium im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Da haben wir die Propheten, die Aposteln, der Heilige Geist am Wirken. Die Propheten kündigten es an, die Aposteln bezeugten es, der Heilige Geist bestätigte es. Und das steht hier. Das, was wir hier haben. Epheser 2 sagt, Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Du stehst nicht am Rand. Du stehst auf dem Fundament, auf dieser Grundlage, die die Apostel und Propheten gegeben haben. Und dieses Fundament trägt. Wenn du dich klein fühlst im Reich Gottes, dann denke daran, du bist Teil eines Plans, der Generationen umfasst. Gott handelt nicht kurzfristig, nicht nur für einen Moment, nicht für, einfach für eine Epoche. Er baut über Jahrhunderte. Die Propheten arbeiteten, ohne alles zu sehen. Du glaubst, ohne alles zu verstehen. Aber Gott führt seine Linie weiter. Und wie gut tun wir, wenn wir lesen und hören und staunen. Dein kleines Glaubensleben ist eingebettet in etwas Größeres. Du musst nicht alles vollenden, nicht alles erklären, nicht alles sehen. Du darfst glauben, vertrauen, weitergeben. Denn Gott setzt sein Werk fort. Und hier liegt eine wichtige Anwendung. Dein Glaube dreht sich nicht um dich. Du stehst auf einem Fundament, das du nicht gelegt hast. Und du lebst für eine Zukunft, die du vielleicht nicht mehr erleben wirst. So wie die Propheten. Dein Leben ist vielleicht unscheinbar, aber theologisch ist es groß. Nicht, weil du groß bist, sondern weil du auf Christus stehst. Nicht von Schatten, sondern von Erfüllung. Nicht von Andeutungen, sondern von offenbartem Evangelium. Und das genügt. Und so sehen wir den letzten Teil dieses Verses. Ich lese trotzdem den ganzen Vers 12. Ihnen, den Propheten, wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Hier hebt Petrus den Blick noch einmal. Er schaut nicht nur zurück zu den Propheten, was schon erstaunlich ist. Er schaut nach oben, zu den Engeln. Wesen ohne Sünde, Wesen voller Kraft, Wesen, die Gottes Herrlichkeit sehen. Und Petrus sagt etwas Erstaunliches. Sie begehren hineinzuschauen. Das Wort hier ist sehr stark. Parachime. Sich hineinbeugen. Sich vorbeugen. Mit gespannter Aufmerksamkeit schauen. Und das ist dasselbe Wort, das benutzt wird als Petrus. Und ihr müsst euch das vorstellen. Da ist das leere Grab. Dann kommt Petrus mit gespannter Spannung, mit voller Spannung. Ihr könnt euch vorstellen, auf welche Weise er sich beugt. Oder? Dann schaut er hinein, voller Spannung. Es ist leer. Es ist leer. Das ist kein beiläufiges Interesse. Das ist ehrfurchtiges Staunen. Der Himmel schaut hin, wenn Gott rettet. Nicht auf Politik, nicht auf Kriege, nicht auf Wirtschaft, auf Errettung. Engel kennen Macht, sie kennen Heiligkeit, sie kennen Anbetung. Aber sie kennen keine Erlösung aus eigener Erfahrung. Sie sind nur Zuschauer der Gnade Gottes. Und genau deshalb staunen sie. Jesus sagt in Lukas 15, bekannte Bibelstelle, Freude ist vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das kann man sich kaum vorstellen. Eine Person kommt zum Glauben. Da ist Freude im Himmel. Freude. Freude. Nicht über religiöse Aktivität, nicht über moralische Verbesserung. Über Buße, über Umkehr, über Rettung. Vielleicht fragst du dich, zählt mein Glaube überhaupt? Ist mein Leben geistlich relevant? Bin ich nicht nur einer unter vielen? Es gibt leider viele Menschen, die denken, so ungefähr, sag mal, wie viele Leute hast du für den Herrn gewonnen? Als ging es nur um irgendwelche Zahlen. So funktioniert dies nicht im Gottesreich. Es geht nicht einfach um irgendwelche Zahlen. Wir sind nicht in der Welt. Das ist das Reich Gottes. Da ist Freude über einen Sünder, der zum Glauben kommt. Der Buße tut, der umkehrt. Petrus sagt, schaut. Schaut, wer hinsieht. Der Himmel nimmt wahr, was Gott an dir tut. An jeden einzelnen von euch. In Epheser 3, Vers 10 lesen wir, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten, das sind die Engel, in den himmlischen Regionen, durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Ihr könnt schauen, mit welchen Staunen diese Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Regionen schauen. Sie schauen die mannigfaltige Weisheit Gottes in der Gemeinde. Durch die Gemeinde, durch gerettete Menschen. Nicht durch Engel, sondern vor Engeln. Das bedeutet, dein Glaube ist nicht unscheinbar, auch wenn er sich schwach anfühlt, auch wenn er verborgen ist. Er ist Teil dessen, woran Gott seine Weisheit zeigt. Aber hier müssen wir vorsichtig sein. Engel staunen nicht über uns. Das mag der Teufel vielleicht. Ach du bist wichtig, du zählst so. Wenn du nicht da wärst, dann würde die Gemeinde untergehen. Das kommt nie von Gott. Das kommt nie von Gott. Gott spricht anders. Wisst ihr noch? Esther Buch. Wenn du es nicht machst, dann wird Gott für jemand anders suchen. Für jemand anders schauen. Es ist deine Verantwortung, Esther, das zu machen. Aber die Welt geht nicht unter, weil du das nicht machen willst. Gottes Plan wird weiterlaufen. Gottes Engel schauen nicht einfach auf deine Sachen. Sie staunen nicht über uns, über dich. Sie staunen über Gottes Gnade in dir, durch dich. Es ist Gott am Wirken. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist wichtig, dass wir uns beugen vor dem Herrn. Wir können nichts ohne Jesus tun, hat er gesagt. Ihr könnt nichts ohne mich tun. Es ist Gnade, die fließen darf durch seine Kinder. Und die Engel staunen. Staunen. Jedes kleine Gebetskampf in deinen Gebetskammer. Ist Gnade Gottes am Wirken. Und du ringst im Gebet. Und du denkst, es fällt mir schwer zu beten, es fällt mir schwer auf die Knie zu gehen, es fällt mir schwer gegen den Widersacher zu kämpfen, es fällt mir schwer, mich dem Herrn zu unterordnen, zu sagen, Herr, wenn du das so willst, dann mach ich so. Auch wenn mein Fleisch was anderes machen möchte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Diese einzelnen Kämpfe in deinen Gebetskammer. Und dann gibt es diesen einen kleinen Sieg. Und diesen kleinen Sieg. Und das schaust du, das siehst du nicht. Das lesen wir in der Schrift. Die Engel staunen, nicht über deinen Sieg, über Gottes Sieg staunen sie. Sie staunen über Gottes Gnade, nicht über unsere Leistung, nicht über unsere Stärke, über das Werk Christi, über das Kreuz. Denn dort geschah das Unfassbare. Der Sohn Gottes kam im Fleisch. Er lebte ohne Sünde. Er trug am Kreuz den Sohn Gottes. Er starb stellvertretend. Er ist auferstanden. Und Gott rettet jetzt Menschen allein durch dieses Werk. Und er befähigt seine Kinder zu wirken, zu arbeiten, allein durch diesen, durch den Herrn Jesus Christus. All die Gnade geht durch den Herrn Jesus Christus. Nicht durch Werke, nicht durch Religion, nicht durch Anstrengung, allein durch Christus. Vielleicht hörst du das alles, aber du bist noch verloren. Vielleicht bewunderst du das Evangelium, aber du hast dich Christus nie unterworfen. Dann gilt für dich: Diese Rettung wird nicht automatisch dein Besitz. Sie wird dein Besitz, wenn du in Buße und Glauben zu Christus kommst. Buße, Abkehr von deinen Sünden. Glauben, Vertrauen auf das vollendete Werk Jesu Christi am Kreuz. Nicht auf dich, nicht auf deine Moral, nicht auf deine religiöse Werke oder Aktivitäten, sondern auf Christus allein. Und wenn du zu ihm kommst, dann geschieht etwas, worüber Engel staunen. Nicht, weil du besonders bist, sondern weil Gottes Gnade besonders groß ist. Wenn du noch nicht glaubst, komm zu Christus. Heute. Denn diese Rettung ist größer als dein Zweifel, tiefer als deine Schuld und herrlicher, als du es dir vorstellen kannst. Nun, Bruder, Schwester, deine Errettung ist nicht klein. Sie ist prophetisch vorbereitet, durch Christus erkauft, durch den Geist verkündigt, von Engeln bestaunt. Das ist keine religiöse Übertreibung, das ist biblische Realität, das sind Tatsachen. Deine Rettung begann nicht mit dir, sie begann im Herzen Gottes. Sie wurde angekündigt durch Propheten, erfüllt am Kreuz, bestätigt durch die Auferstehung, verkündigt im Heiligen Geist und beobachtet vom Himmel. Sie ist größer als dein Alltag, tiefer als deine Zweifel, wertvoller als deine momentane Kraft. Vielleicht fühlst du dich schwach. Vielleicht erscheint dir dein Glaube klein, unscheinbar, zerbrechlich. Dann miss ihn nicht an deinen Gefühlen. Sieh ihn, wie Gott ihn sieht. Er ist verbunden mit Christus. Er ist eingebettet in Gottes Heilsplan. Er steht unter der Aufmerksamkeit des Himmels. Wenn du leidest, dann erinnere dich an den Weg Christi. Kreuz vor Krone, Leiden vor Herrlichkeit, Tod vor Auferstehung und du bist mit ihm verbunden. Wenn du müde bist, wenn dein Herz schwer ist, wenn dein Blick trüb wird, dann halte inne. Du lebst auf der Erfüllung dessen, was Generationen ersehnt haben. Was Propheten von Ferne sahen, ist dir nahe gebracht worden. Was Engel bestaunten, ist dir geschenkt. Und das genügt. Nicht nur religiösen Stolz, sondern für stille Gewissheit. Also nicht für religiösen Stolz, nicht für Selbstsicherheit, sondern für tiefe Dankbarkeit. Heute, im Leid, im Glauben, in der Schwachheit, bis zur Offenbarung Jesu Christi. Lass uns gemeinsam beten. Herr, öffne uns die Augen für die Größe unserer Errettung. Bewahre uns davor, dass sie uns gewöhnlich wird. Bewahre uns vor geistlicher Gleichgültigkeit. Bewahre uns vor Stolz. Lass uns neu staunen über das, was du vorbereitet hast, was Christus erkauft, was dein Geist offenbart hat. Wenn wir leiden, halte unseren Blick auf deinen Sohn gerichtet. Wenn wir zweifeln, erinnere uns an dein Wort. Wenn wir müde sind, stärke uns durch die Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit. Lehre uns, im Licht deiner großen Gnade zu leben. Und mache unser Leben zu einer Antwort auf deine Errettung. Wir bitten dich aber auch für diejenigen, die hier sind, die dich noch nicht kennen, die immer noch in ihren Sünden sind, die dies alles hören und sagen, das klingt interessant, aber das verstehe ich nicht oder das geht mir nicht an oder das ist mir neu. Ich bitte dich, dass du in ihren Herzen wirkst. Wir bitten dich, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist und dass du ihnen zeigst, was dir wichtig ist. Befähige sie. Ich bitte dich, dass sie nicht lange zögern, dass sie nicht mit dir spielen, sondern dass sie sich das ernst nehmen und ringen, durch die enge Tür hineinzugehen. Alles zu deiner Ehre und zu deinem Wohlgefallen. Dann gibt es große Freude im Himmel für den einen Sünder, der zum Glauben kommt. Alles zu deiner Ehre und zu deinem Wohlgefallen. Bitte segne den Rest dieses Tags, auch das Abendmahl hiernach. Amen.